Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die große, weite, schöne, bunte Welt. Heute ist der 17. Dezember 2021. Es menschelt sehr, das zeigt die heutige Sendung. Wir werden einige wirklich interessante Themen haben, wo mehr und mehr klar wird, dass rein materialistisch nichts mehr geht, sondern überall bricht die Seele des Menschen hervor. Das zeigt uns die Erfahrung aus der sogenannten Pandemie. Lieber Andreas, und bei dir menschelt's eh immer.
Ja, weil ich genieße mal wieder unser Wetter hier. Wir haben heute Morgen noch eine ziemliche Nebelbank und es ist wärmer wieder ein bisschen geworden und der Schnee taut schon wieder weg. Also diese Übergangsphase zieht sich doch ein bisschen hin, bis der harte Winter jetzt kommt. Aber es ist auch alles noch im Normalbereich. Und heute erwarten wir einen normalen Tag. Wir werden heute viele sonnige Abschnitte haben und wie es sich wirklich entwickelt, das werden wir dann ja heute erst mal sehen. Wir werden mal sehen, was auf uns zukommt.
Ist das nicht eine konkrete Wetteransage? Wir werden mal sehen, was so kommt. Ja, da sind wir aber sehr gespannt.
Ja, natürlich, aber die Wetteransagen, denen kann man ja schon in Deutschland nicht trauen. Und hier ist es noch schwieriger, weil wir hier wirklich extrem wechselnde Wettersituationen haben.
Was ist denn mit dem See?
Ja, den See ich nicht. Und wenn ich den See sehe, brauche ich kein Meer mehr. Aber momentan habe ich gar nichts, weder See noch Meer.
Fehlt mir da irgendwie ein bisschen Motivation, Andreas? Wir haben 1,5 Stunden Sendung vor uns.
Und ich freue mich so. Und ich denke mal, du wirst mich gleich aufheitern und wirst mir erzählen, wie schön die Welt läuft.
Ja, und zwar gehen wir da direkt in den Bundestag nach Berlin. Da ist es so kunterbunt und lustig zugegangen, denn entgegen allen Praktiken ist der Bundestag richtig voll gewesen. Es waren fast alle Abgeordneten da und da fragt man sich, was für ein heißes Thema haben die denn da heute besprochen? Und das kann ich euch allen sagen. Der Bundestag hat über die Sitzordnung beraten. Das ist wie wenn man früher in die Schule kam, nach den Ferien und 1, 2, 3 in die Klasse reingerannt ist und sich den besten Platz aussuchen wollte und vor allem immer wieder gesagt hat, nee, neben dem will ich nicht sitzen und neben dem auch nicht. Und genau das ist im Bundestag passiert. Der Plenarsaal war voll und die FDP hat wieder mal klargemacht, sie will nicht neben der blöden AfD sitzen. Und die anderen haben dann auch gesagt, nee, wir aber auch nicht. Die CDU will das auch nicht, die will nicht weiter nach rechts rücken und dann neben den Unbeliebtesten aller Schüler sitzen. Die Junge Freiheit hat darüber sehr schön geschrieben. Wir haben das auch schon eingestellt. Und man fragt sich natürlich, Andreas, wenn da so viel diskutiert wird, eine Stunde lang über die Sitzordnung. Und vor allem, und das ist die Frage, die hier auch die Junge Freiheit gestellt hat, wie wirkt es, dass an dieser Debatte so viele Abgeordnete teilhaben, während in der anschließenden Aktuellen Stunde, über Verdienstausfälle wegen der Corona-Maßnahmen ging es da, wieder gähnende Leere im Plenum herrscht.
Ja, also Sie machen natürlich Ihrem Ruf als Politiker alle Ehre. Was will man erwarten? Wir haben eine demokratische Grundordnung, in der es möglich ist, dass man ohne Ausbildung, ohne Ahnung, ohne Kompetenz, ohne Fähigkeiten und ohne Moral und Anstand ganz nach oben kommen kann. Und wir wissen natürlich auch, dass in der Politik Menschen nach oben gespült werden, die im Normalfall in der privaten Wirtschaft oder im privaten Leben nicht unbedingt gerade erfolgreich sein würden. Und aus diesem Grunde hängen sie dort natürlich auch an diesem Tropf. Und wenn wir wissen, dass genau auf diesem Niveau letztendlich gearbeitet wird und wir das jetzt auch letztendlich durch dieses Verhalten natürlich auch noch bestätigt bekommen, dass es wirklich das Niveau im Prinzip eines Mittelklasse-Schülers, die jetzt sagen, wer sitzt neben wen, und es ist eigentlich selbsterklärend.
Ich weiß nicht, was du gegen Mittelklasse-Schüler hast.
Eigentlich habe ich gar nichts gegen Mittelklasse-Schüler, aber die sind noch sehr jung und die sind auch noch in einer gewissen Naivität. Naivität heißt kindlich, nicht kindisch, und die können eben halt kindlich sein und das ist völlig in Ordnung. Bei Politikern erwartet man aber schon eine gewisse Entwicklung, die hinter ihnen liegt, und die kann ich nicht erkennen.
Nein, vor allem, wenn man dann folgendes Zitat des linken Redners Jan Korte hört, der also über diese ungewohnt emotionale Aussprache über die Sitzplatzordnung gesagt hat, das sei bis jetzt die beste Debatte, die wir in dieser Legislatur Legislaturperiode hatten.
Ja, ich bin davon überzeugt. Das ist ja das, wo Sie wenigstens noch mitreden können, wenn Sie schon keine politischen Entscheidungen mehr fällen dürfen. Dann wenigstens, wer kriegt welchen Platz und wer will neben wen sitzen.
So, das war unser Hauptaufmacherthema heute Morgen. Ja, aber ich habe doch gedacht, das passt so von der Wertung, dass wir das nach ganz oben setzen. Denn wie du es gerade schon richtig gesagt hast, Andreas, es ist ein deutliches Zeichen dafür, wo die deutsche Politik derzeit steht. Wir haben heute eingestellt eine Sprachnachricht von mir. Ich habe einen Brief vorgelesen. Den hat ein Soldat veröffentlicht. Seit dem 24. November besteht ja eine Art Impfpflicht bei der Bundeswehr. Man nennt es Duldungspflicht. Und diese sehr bewegenden Zeilen hatten uns dazu veranlasst, dass das auch vertont wird. Und der Soldat schildert also, wie es ihm ergangen ist. Und ich will es noch mal kurz aufgreifen. Ich möchte mit dir noch kurz einen Wortwechsel dazu haben und deine Meinung hören, Andreas. Denn dieser Soldat, der sagt, ja, es hieß ja im Bundestag, in diesem Bundestag, von dem wir gerade gesprochen haben, es gäbe keine Impfpflicht, es gäbe keinen Zwang. Und jetzt hat die Bundeswehr die Soldaten dennoch verdonnert. Und er schildert den Tag, an dem er sich die Spritze abholen musste, die erste. Und nachdem er geschildert hatte, wie die Umstände waren, wer da so welche Äußerungen gemacht hatte und er dann die Spritze bekommen hatte, heißt es, der Kompaniechef machte zufrieden seinen Haken hinter meinen Namen und ich begab mich in einen Sitzkreis voller gebrochener Soldaten und Soldatinnen und musste 15 Minuten lang warten, um für die Ärzte eine allergische Reaktion ausschließen zu können und somit berechtigt war für Impfung Nummer 2. Und das Werk war vollbracht, schreibt er etwas weiter hinten. Und mit derselben Angst in den Beinen liefen wir zurück zum Kompaniegebäude, um uns für die Heimfahrt vorbereiten zu dürfen. In meinem Auto angekommen, brach alles aus mir heraus. Die Tränen liefen so schlimm, dass ich kaum noch die Straßen sah. Ich fühlte mich noch nie so erniedrigt, geschändet und gezwungen.
Ja, das berührt. Ich habe es jetzt zum ersten Mal gehört. Aber was hier natürlich im Hintergrund abläuft, das ist relativ deutlich. Und das hat er auch gesagt in einem Satz. Die Menschen werden gebrochen. Und genau das ist der Punkt. Menschen werden gebrochen. Menschlichkeit spielt keine Rolle mehr. Entwürdigung, wirklich diese Verachtung auch von Menschenrechten, das spielt hier eine ganz große Rolle. Und dahinter steht natürlich ein groß angelegter Kampf gegen die Menschen, dass die Soldaten nur noch dann überhaupt als Soldaten agieren dürfen, wenn sie auch entsprechend dazugehören zu den Geimpften, also wirklich zu einer homogenen, uniformierten Gruppe der Geimpften, um dann gegen die Ungeimpften natürlich auch mit der entsprechenden Gewalt vorzugehen. Hier wird also eine Gewaltvorbereitung aufgebaut aus meiner Sicht und die macht natürlich große Sorge. Hat man nämlich eine heterogene Gruppe von Soldaten, wo Geimpfte und Ungeimpfte sind und es wird gegen die Ungeimpften vorgegangen, dann wird es eben schwierig und die ganze Mannschaft kann dann zerreiben. Wir sehen, dass hier also quasi eine neue Gangart eingelegt wird in der Armee. Das heißt, die Zügel werden jetzt sehr straff gezogen und das sind Hinweise auf kriegerische Unruhen, die man erwartet und die man auch mit aller Härte dann durchführen will.
Das sind ja Art Traumatisierungen. Er schreibt zum Schluss, ich wende mich nun an alle Bürger Deutschlands, denn wir allein sind nicht stark genug, diesem Wahnsinn ein Ende zu setzen. Wir waren einst ehrenvolle Männer, verbrüdert und bereit, unser Leben für das unserer Mitmenschen und Familien zu geben. Einigkeit und Recht und Freiheit. Ich fühle nichts mehr derartiges. Und dann macht er einen Aufruf an alle Presseagenturen, Fernsehsender, Radiostationen und jeden einzelnen Menschen da draußen. Ich flehe euch aus tiefstem Herzen an, beendet dieses Dilemma, wacht auf und steht zusammen. bevor es zu spät ist.
Ja, und das sind historische und auch berührende Situationen, die wir hier gerade sehen. Und ich bin sicher, dass irgendein Mainstream-Psychologe ihm jetzt sagen wird, dass er Opfer ist einer Querdenken-Organisation, die ihn dermaßen in die Angst getrieben haben. Und genau umgekehrt wird eigentlich erst ein Schuh draus. Die Angst ist geschürt worden, wie wir es eben halt im Bundesinnenministerium gesehen haben mit dem Hammer-and-the-Dance-Papier, wo man Menschen bewusst in die Angst treiben will, politisch organisiert und finanziert durch die Steuerzahler. Und das ist das Perfide an diesem Spiel. Wenn das keine historischen Zeiten sind und später mal analysiert werden müssen und alle Menschen, die heute in diesen führenden Positionen diese Strukturen mittragen, sich wirklich zu Boden schämen müssten jetzt. Das ist wirklich das Unglaubliche.
Ja, mir fällt in dem Zusammenhang natürlich auch wieder der FC Bayern-Spieler Joshua Kimmich ein, der eben auch mutig vorangegangen ist und gesagt hat, ich möchte das nicht. Und der auch umkippen musste, offenbar gewichen ist, dem Druck der Öffentlichkeit, dem Druck der Funktionäre, dem Druck der Gesellschaft. Und ja, wenn ich das hier höre und lese, dann kann ich mir vorstellen, wie es auch ihm und vielen anderen Menschen gibt. Ich meine, solche offiziellen Statements sind ja dazu wichtig, dass wir eben auch erfassen können, wie geht es Hunderttausenden, wahrscheinlich Millionen anderen Bürgern im Land, die gegen ihren Willen so unter Druck gesetzt werden und denen gesagt wird, tja, wenn du dir die Spritze nicht geben lässt, dann bist du deinen Job los.
Ja, und das Problem ist natürlich, wenn man sich in dem Bewusstsein befindet, dass hier irreversible Schäden verursacht werden können. Irreversibel. Eine Impfung ist niemals rückmachbar und rückholbar. Das ist das Problem. Einmal drin, ist es drin. Aber wir sehen trotz alledem auch immer mehr ein Licht am Horizont, weil wir sehen ganz viele Menschen, die geimpft wurden und das zweite Mal und das dritte Mal. Und man hat übrigens ja auch die große Chance, dass man eventuell nur mit Kochsalzlösung geimpft wurde. Denn ich gehe meiner Meinung nach, ganz klar etikettiert, meiner Meinung nach davon aus, dass längst nicht alle Menschen, die eine Spritze bekommen haben, dass das genau mit dem Wirkstoff war, mit dieser genetischen Manipulation oder diesem genetischen Eingriff war, sondern dass man auch Vergleichsgruppen brauchte und an den Chargennummern man erkennen kann, welcher Stoff war wo überhaupt drin. Das heißt, die Chance, dass man bei einer sogenannten, also dieser Spritze eben halt gar keinen Wirkstoff bekommen hat, ist immer noch relativ groß, mindestens 50-50. So schätze ich das zumindest ein. Und wir sehen das auch daran, dass viele Leute, die bereits diese Spritze bekommen haben, sagen, so, zweite Mal auch noch, beim dritten Mal bin ich nicht mehr dabei und bei Boostern, ihr könnt mich alle mal. Ich steige jetzt aus. Und das ist das Interessante, dass mittlerweile viele Geimpfte genauso argumentieren wie die Ungeimpften.
Ja, und in Israel zeigt sich das gerade deutlich. Das ist eine Meldung, die haben wir vorhin eingestellt, wo man offiziell sehr verwundert ist darüber, dass gerade junge Leute, also die Zielgruppe junger Leute, sich nicht mehr boostern lässt, sondern sagt, nach diesen beiden Spritzen mit Nebenwirkungen inklusive machen wir das nicht mehr. Und dass fast 40% von denen als Grund angeben, die Nebenwirkungen und weitere Gefahren. Und gestern haben wir ein Video eingestellt, wo Dr. Robert Malone einen Vortrag, einen kurzen, hält. Ich werde euch das heute noch einmal einstellen für alle die, die es noch nicht gesehen haben. Er sagt, es gibt Hauptpunkte, die Eltern müssten verstehen, dass die Kinder die Spritze nicht bekommen dürfen. Er wendet sich dagegen, denn es ist ein virales Gen in diesen Impfstoffen, welches den Körper zwingt, giftige Spike-Proteine zu bilden. Und Malone ist der Erfinder dieser Technologie. Er sagt, diese Proteine verursachen oft dauerhafte Schäden an wichtigen Organen der Kinder, zum Beispiel am Gehirn, zum Beispiel am Nervensystem, an ihrem Herz, Blutgefäßen. Und es gibt die Gefahr der Blutgerinnsel. Außerdem könnte das Fortpflanzungssystem betroffen sein. Und das Wichtigste, der Impfstoff kann grundlegende Veränderungen im Immunsystem auslösen. Er sagt, das Besorgniserregende daran ist, dass diese Schäden, wenn sie einmal eingetreten sind, irreparabel sind. Denn sie können nicht rückgängig gemacht werden. Man kann die Läsionen im Gehirn nicht reparieren, so Dr. Malone. Man kann die Schäden am Herzgewebe nicht reparieren und, er sagt weiter, man kann ein genetisch zurückgesetztes Immunsystem nicht reparieren. Und der Impfstoff kann reproduktive Schäden verursachen, die sich auf künftige Generationen auswirken könnten. Und deswegen warnt er alle Eltern davor, die Kinder nicht zu spritzen. So, und er sagt, die Technologie, die neuartige, wurde überhaupt noch nicht ausreichend getestet. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Und er sagt, man braucht mindestens 5 Jahre an Tests und Forschung, bevor die Risiken wirklich verstanden werden können. Und mit dieser neuen Technologie sind Risiken verbunden. Schäden und Risiken von neuen Medikamenten werden, so sagt er oft ja, immer erst viele Jahre später bekannt. Also er warnt ganz eindringlich und er sagt, ich bitte Sie, sich als Eltern selbst zu fragen, er ist da sehr eindringlich, ob Sie wollen, dass Ihr eigenes Kind Teil des radikalsten medizinischen Experiments der Menschheitsgeschichte werden soll. Und jetzt werde ich euch nochmal sagen, wer das ist. Es ist der Erfinder der derzeit gängigen mRNA-Impfstoffe beziehungsweise dieser Technologie. Und bei Wikipedia lesen wir über Dr. Robert Malone, dass er Erfinder dieser Technologie ist, die heute in einer variierten Form als Impfung zum Einsatz kommt. Ursprünglich ging es um die Behandlung von schweren Erkrankungen durch ein neues Behandlungsprinzip der Gentherapie. Dr. Malone hatte diese Idee in den 80er Jahren als Doktorand, wo er DNA bzw. RNA in Liposome, also Fettkügelchen, verpackte, um über diesen Trick die genetische Information in Zellen einzuschleusen. Und er war laut Wikipedia der Wegbereiter für die so wörtlich erfolgreiche Anwendung in Form einer genetischen Impfung den Produkten von Pfizer, Moderna etc. Und diesen Dr. Malone haben offenbar Zweifel gepackt, beziehungsweise scheint er durchgeschüttelt zu sein von Entsetzen darüber, was jetzt daraus gemacht wird. Und es erscheint ein bisschen, Andreas, wie der Zauberlehrling bei Goethe, der die Geister nicht mehr los wird.
Ja, das ist der Punkt, weil oft diese Menschen, wie dieser Herr Dr. Malone, vermutlich diese mRNA-Impfstoffe in dieser gängigen Version mitentwickelte bzw. sogar erfand, um damit den Menschen etwas Gutes zu tun. Und das ist ja auch sehr oft, dass dann irgendwelche Experten, irgendwelche Wissenschaftler etwas erfunden haben oder etwas entdeckt haben. Denken wir an die Kernspaltung. Die Menschen, die Wissenschaftler, die Kernspaltung, die Möglichkeiten der Kernspaltung entdeckt haben, nicht erfunden, sondern entdeckt haben, dass die damit letztendlich große Energieprobleme lösen wollten. Aber dann kommen eben halt dunkle Kräfte, die finden wir dann in den Armeestrukturen, die das Ganze dann eben halt waffenmäßig umsetzen wollen und damit unglaubliches Leid. Denken wir an Hiroshima und Nagasaki. Ich bezweifle, dass derjenige, der die Kernenergie entdeckt hat in dieser Form, dass er genau das damit verbinden wollte. Und hier haben wir genau eine solche Situation. Ich hatte einen Physiklehrer damals, einen Professor Simon, und der hat selbst mit Wernher von Braun zusammengearbeitet, unter anderem eben halt in dieser Atomwaffentechnik. Und er hat sein Leben lang darunter gelitten. Und ich denke immer noch daran, wie er teilweise im Unterricht als alter Mann damals geweint hatte. Ich war noch ein Kind und er ein alter Mann, weil er so darunter gelitten hat, wie diese Technik missbraucht wurde und er auch missbraucht wurde. Und das ist das Spannende. Und ich sehe hier so gewisse Parallelen. Das hatte mich damals sehr berührt. Und dieser Dr. Robert Malone, der selbst vermutlich damit ganz vernünftige, richtige Situationen verfolgte, jetzt vor seiner eigenen Erfindung warnt mit einer wirklichen Dramatik. Ich kann jedem empfehlen, nur dieses Video mit den deutschen Untertiteln anzusehen, weil es wirklich sehr bezeichnend ist für das, was da gerade abläuft. Er warnt vor seiner eigenen Erfindung, weil sie offenbar militärisch zumindest genutzt wird, um sie gegen die Menschheit einzusetzen im Rahmen eines globalen Experimentes, vielleicht aber auch gar nicht mal als Experiment. Vielleicht weiß man ja sogar viel mehr als das, was man heute eben halt offiziell überhaupt noch langsam erarbeiten muss, was sie wirklich vorhaben mit diesen Dingen. Wir wissen es einfach alle nicht. Und er warnt deutlich.
Es soll am Ende niemand sagen können, ich habe von nichts gewusst. In dieser Zeit der medientechnischen Möglichkeiten, jeder einzelne von euch kann im Netz selber recherchieren und die Meldungen, die er so abends im Fernseher vorgesetzt bekommt, gründlich prüfen. Es gibt mannigfaltige Möglichkeiten. Wer dies nicht tut aus Trägheit, aus ich laufe weiter mit als Schaf in der Menge, dem kann man nicht mehr helfen. Und wir merken ja auch an dem Gegenwind, wer sich gegen eine Spritze äußert, die vielen Hunderttausende, Millionen Menschen, die inzwischen nicht nur in Deutschland und Österreich auf die Straße gehen, friedlich, die allermeisten friedlich, um zu signalisieren, wir möchten diesen Impfzwang nicht haben, werden denunziert. Und wir sehen, mit welchem Tempo das System auch versucht, diese Impfpflicht durchzusetzen und was dies mit den Menschen macht. Der Boris Reitschuster hatte ja auch ein sehr spannendes Beispiel aufgeführt. Er hatte ein Interview geführt mit einem Feldwebel, der die Impfung verweigert hat, der fristlos gefeuert wurde, vorher noch mal schön ein paar Tage unter Arrest gesetzt wird und der eben berichtet, wie an ihm ein Exempel statuiert wurde, damit andere abgeschreckt werden und durch diesen Disziplinararrest, also eine Inhaftierung, eben überhaupt nicht auf die Idee kommen zu sagen, nee, ich will das nicht. Und wahrscheinlich dann viele von denen, wie geschildert von diesem anderen Soldaten, innerlich gebrochen werden. Und dieser Soldat, der heißt Müller, wie heißt er mit Vornamen? Robert. Robert Müller war also vom 7. bis 13. Dezember jetzt in der Mindener Kaserne in Disziplinarhaft inhaftiert. Und er hat die Impfung verweigert, hat seine Entscheidung ausführlich begründet, sowohl auf persönlichen Überlegungen beruhend als auch auf moralischen Überlegungen. Und er schildert in diesem Artikel, den haben wir auch eingestellt, von welcher Stelle zu welcher Stelle er geschickt wurde, unter Druck gesetzt wurde. Also auch wieder ein spannendes Zeitdokument.
Ja, und vor allem Hut ab vor diesem Robert Müller, der die Kraft hat, die Energie hat, das Rückgrat hat und die Zivilcourage, sich selbst treu zu bleiben und sich nicht einfach eindampfen zu lassen, so wie man es mit der Masse momentan macht. Das finde ich eigentlich wirklich großartig. Und solche Personen werden auch als Beispiele in die Geschichte eingehen im Nachhinein. Der Name Robert Müller wird wahrscheinlich einer der Soldaten sein, deren Namen man wirklich noch in 50 Jahren in Geschichtsbüchern vielleicht wiederfindet, in einem kleinen Artikel, wo es darum geht, dass einer sagte, nein, er hat sich dagegen gewehrt. Und wir hatten schon mal einige Zeiten, wo es auch nur wenige gab, die sich gewehrt haben. Die wurden auch arrestiert. Ich weiß es gar nicht, wie das heißt. Ich glaube, auf jeden Fall unter Arrest gestellt, also eingesperrt. So, also mehr oder weniger verachtet. Was für mich noch ganz interessant ist, ist, wie man hier erkennt, wie falsch unser Gesamtsystem angelegt ist, dass beispielsweise es wirklich funktioniert, dass offenbar eine ganz kleine Elite einen Befehl abgibt und wir vorher...
Sagt doch nicht immer Elite.
Sie nennt sich Elite. Ja, es ist gar keine Elite. Eine sich selbst ernannte Elite. Eine Befehlsgewalt durchzieht bis in die untersten Annalen der entsprechenden Dienstgrade. Das bedeutet ja, wenn ein Exempel statuiert wird, in Minden in einer Kaserne, ich habe nicht weit von Minden in Nienburg mal gewohnt, und wenn ich mir das vorstelle, dass dort so mehr oder weniger kleine Generälchen oder Majore oder was auch immer da in diesen Kasernen da rumläuft, dass die ja alle mitmachen und mehr oder weniger alle sich selbst aufgegeben haben und mehr oder weniger alle selbst wie die Marionetten einfach nur noch funktionieren und dabei auch ihre Moral und auch ihre Ethik offenbar abgegeben haben. Das finde ich bezeichnend, wie das möglich war. Und das sind natürlich jahrzehntelange Vorbereitungen auf der massenpsychologischen Ebene. Und die können wir hier wunderbar erkennen.
Ich habe gerade mal gegoogelt, also ich bin eh nicht bei Google, sondern bei einem anderen Anbieter, aber was ist das Gegenteil von Elite bzw. elitär? Und da werden die Adjektive genannt: gewöhnlich, proletarisch, proletenhaft.
Ja, das stimmt. Eigentlich stellt man sich unter Elite vor natürlich die Besten. Also ein elitärer Tennisspieler ist der beste Tennisspieler und nicht der schlechteste, den man hat. Und das geht so ziemlich durch alle Disziplinen durch. Und wenn die Politik beispielsweise sich als elitär bezeichnet und ich sehe mir die momentane alleine Regierung beispielsweise an und das sollen die Besten sein, also dann hätten wir wirklich ein armes Deutschland. Ich glaube, ein Großteil der Durchschnittsbevölkerung ist weitaus intelligenter. Und Alexis de Tocqueville hat es damals gesagt, dass unter den Regierten Moral und Anstand weiter verbreitet ist als unter den Regierenden. Das ist ganz deutlich, was man hier wieder erkennt.
Ganz kurzer Nachtrag noch zu Robert Müller. Als er im Knast, also da unter Arrest war, da sagt er, die bewachenden Soldaten seien etwas verdutzt gewesen, da nicht so klar war, wie sie jetzt mit ihm umgehen sollten. Arrestanten sind, seitdem der Grundwehrdienst 2011 ausgesetzt wurde, eine echte Rarität, berichtet Reitschuster. Die Behandlung durch die Kameraden war fast durchgehend vorbildlich. Vom diensthabenden Stabsunteroffizier wurde Müller zwar wie ein Verbrecher behandelt und auf Schritt und Tritt verfolgt, alle anderen aber traten ihm eher respektvoll und auf Augenhöhe gegenüber und er habe mit vielen Soldaten Gespräche geführt. Eine willkommene Abwechslung, auch auf die Gefahr hin, sich ständig zu wiederholen, hatte er doch ansonsten viel Zeit dort, die er ansonsten lesend in der Zelle verbrachte. Und er sagt, alle Kameraden hätten sich für seine Geschichte interessiert und ihn ausgefragt. Insgesamt waren die Behandlung und der Umgang respektvoll. Keiner der Soldaten hatte Verständnis für die Disziplinarmaßnahme, die Müller auferlegt wurde. Insbesondere in Verbindung mit der Kündigung sei diese Behandlung viel zu hart, hatten die Kameraden geäußert.
Richtig. Und ich glaube, diese Kameraden sind nicht die einzigen, sondern es werden weit über 90% aller Soldaten genau auf dieser Ebene sein. Das, was wir hier sehen, ist das, was wir in den grünen Büchern von Abdruschin im Lichte der Wahrheit wunderbar nachlesen können. Hier spielt nämlich die Intuition eine Rolle und das Gewissen. Das Gewissen klopft nämlich bei den Soldaten an, die einen Kollegen, der sich vorbildlich verhält, der sich selbst treu bleibt und der Zivilcourage auslegt, dass genau dieser Mensch eben halt von diesen anderen unterdrückt werden müssen per Befehl. Das ist ja das Problem. Er soll unterdrückt werden per Befehl von irgendwelchen Vorgesetzten, die ein Exempel statuieren wollen. Aber im Unterbewusstsein klopft das Gewissen an. Und man kann den Soldaten und der ganzen Exekutiven wirklich nur zurufen, hört genau auf diese Impulse eurer Intuition, hört auf euer Gewissen. Ihr seid mit über 95% mit Sicherheit in der massivsten Überzahl. Und es ist nur ein ganz kleiner Teil, der das Ganze von oben runter befehligt und alle laufen mit. Und wir merken momentan an den Entwicklungen in Österreich, das ist für mich ja vorbildlich, was da gerade läuft, dass das eben halt keine kleine, lautstarke Minderheit ist, wie es in den kleinen Blasen, in diesen kleinen Einzelblasen wie bei Hart aber fair oder sonstigen Talkshows, ich weiß gar nicht, wer sich das noch anguckt, wo das dann so diskutiert wird, sondern das ist eine riesengroße Masse und auch die Geimpften gehören dazu. Wichtig ist, Geimpfte und Ungeimpfte, Gespritzte und Ungespritzte, tut euch zusammen, erkennt, dass ihr eine Menschheitsfamilie seid, so wie das Daniele Ganser immer wieder sagt, und sucht den Kontakt und vor allem den Respekt füreinander, miteinander. Lasst euch nicht spalten. Dann hat man es relativ schnell geregelt. Und so wie die Gruppe in Österreich immer größer wird, die auf die Straße geht, könnte man auch hier einen solchen Prozess zum Beispiel in den ausführenden Soldaten oder bei den ausführenden exekutiven Organisationen auch durchführen. Und davor hat das obere System eine panische Angst. Deshalb dieser Druck auch, der da gerade läuft.
Ja, der Fokus meldet eben genau die Informationen, dieses Phänomen in Israel, dass Gespritzte jetzt den Booster verweigern, vor allem Jüngere lehnen die Boosterimpfung ab. Ich gehe jetzt doch noch mal schnell in die Meldung hinein, weil das ja im Mainstream auch berichtet wird. Und da kommt Ruth Baruch zu Wort, die Coronavirus-Impfkampagne der Versicherung leitet Und die hat sich gegenüber der Online-News-Seite Haaretz geäußert und sagt, wir erhalten alle möglichen Antworten und Gründe, aber wir haben das Gefühl, dass die Menschen den Willen verloren haben, den Willen zu den Spritzen, zu der sogenannten Impfung. Die denken, die Sache oder haben gedacht, die Sache wäre mit 2 Impfdosen erledigt, sagt sie. Aber jetzt sagen diese Leute sich, was? Jetzt lassen wir uns alle 6 Monate impfen, wie bei der Grippe. Dagegen werden wir auch nicht verpflichtend geimpft. Und eine Befragung der Washington University in St. Louis hat ergeben, dass die Gründe der Boosterverweigerer ähnlich sind wie die derer, die die Corona-Impfung grundsätzlich ablehnen, also diesen sogenannten Corona-Leugnern, so schreibt es der Fokus auch. In der jüngsten Umfrage von November wurden ein paar tausend Israelis, die beide Dosen erhalten hatten, gefragt, warum sie die Auffrischungsimpfung nicht erhalten hatten. Und sie sagen also, wie gesagt, 37% haben Angst vor langfristigen Nebenwirkungen. 35% halten die Auffrischungsimpfung für unnötig. 33% befürchten kurzfristige Nebenwirkungen. 19% gaben an, schwanger zu sein oder zu versuchen, schwanger zu werden oder zu stillen. Während 12% sagten, sie müssten sich nicht impfen lassen, solange es andere Menschen tun. Und 9% sagen, sie hätten keine Zeit oder könnten nicht in eine Impfklinik gehen.
Naja, klar. Ich denke mal, die Menschen sind bei weitem nicht so dumm, für wie man sie hält, von Seiten der Regierungen her gesehen. Denn die meisten lassen sich auch nicht spritzen, weil sie Angst haben vor irgendeinem Virus oder vor irgendeiner Krankheit, sondern weil sie glauben, sie können sich durch diese Spritze ihre Freiheit wieder erlangen. Das ist der einzige Grund, warum sie das gemacht haben. Diese Panikmache, egal ob der Herr Lauterbach rumturnt in jeder Talkshow und sagt nach dem Motto, und jetzt kommt die 5. Welle und dann die 6. und die 7. Das nimmt doch wirklich keiner ernst, wenn man noch bis 3 zählen kann, mal ganz ehrlich. Die Menschen haben erkannt beispielsweise, dass man von einem Wunder in Südafrika spricht, wo die Leute eben halt nicht gespritzt wurden und plötzlich alle gesund sind. Oder wir denken immer noch an die Schweden im letzten Jahr und wir denken an die wenigen Länder, wo man das eben nicht durchgezogen hat. Sehen wir uns Florida an, wo die Leute ganz normal durch die Gegend laufen, keiner trägt eine Maske, jeder geht normal ins Restaurant und nichts passiert. Es kriegen mehr mit, als die Menschen glauben. Aber viele haben resigniert. Das ist das Hauptproblem. Das heißt, das Wichtige ist, sich selbst wieder zu finden, in den Spiegel zu sehen und zu sagen, habe ich eigentlich meine Achtung verloren? Oder habe ich meine Achtung vor mir selbst? Das heißt, stellt euch alle mal vor den Spiegel. Jeder für sich, ganz alleine, Tür zu, kann keiner sehen. Und dann seht euch mal tief in die Augen und dann sagt mal, kann ich mich eigentlich noch wirklich achten? Bin ich noch stabil genug? Bin ich stark genug? Und wenn das jeder machen würde oder nur ein kleiner Teil machen würde schon alleine, dann würde im Prinzip ein Ruck durch die Welt gehen und die Menschen würden sich in eine ganz andere Richtung entwickeln und die wäre absolut förderlich.
Das würde aber bedeuten, dass alle Menschen in einem gleichen Entwicklungsstand wären, das sind sie aber nicht. Wie wir wissen, gibt es viele, die freudig mitlaufen, die wie die toten Fische mit dem Strom schwimmen und gar nicht hinterfragen wollen, weil sie ja noch so vieles vorhaben in ihrem Leben.
Und trotzdem bin ich sicher, dass wenn sie ganz alleine für sich sind abends, dass sie verunsichert sind, wenn sie einschlafen und das Gewissen immer wieder anklopft. So dumm kann man nicht sein. Das ist für mich nicht denkbar. Und das ist keine Frage von Bildung.
Es ist eine Frage der Zeit. Denn jeder muss in dieses Erkennen erst einmal kommen, vielleicht durch eigene Erfahrungen von beispielsweise Nebenwirkungen oder der Beobachtung der Menschen um ihn herum, wo es passiert, oder einfach auch mal ein Reitschusterbericht, der ihm zufällig in die Hände kommt, oder jemand, der unseren Podcast an ihn weiterleitet und sagt, nimm dir mal ein bisschen Zeit und hör dir das mal in Ruhe an. Natürlich, wir sind ja in der Zeit des Erwachens, der Transformation und wir sehen ja an der heutigen Sendung, dass wir schon wieder ein ganzes Stück weiter sind.
Ja, und wir haben die Möglichkeiten, uns wirklich zu informieren und das unterscheidet uns von zum Beispiel ganz dunklen Zeiten, wo wir uns Sorgen machen, dass sie wiederkommen könnten. Und deshalb mache ich auch immer wieder diesen Schwenk dahin, weil ich genau davor Angst habe, dass sich eine Geschichte wiederholen wiederholen könnte. Mir ist immer eingebläut worden in meiner Kindheit, die Geschichte darf sich nicht wiederholen. Und ich sehe hier höchst gefährliche Tendenzen. Spätestens jetzt, wo große Konzerne mit eingeschaltet werden, das heißt Hunderte von Unternehmen reinschreiben, nicht Freude am Fahren heißt es bei BMW, sondern Freude am Impfen. Was für ein erbärmlicher Ausspruch, der dahinter steht. Und genau diese Dinge, die dort laufen, was hat jetzt, glaube ich, Condor gemacht? Nicht Fliegen, wir lieben Fliegen, sondern wir lieben Impfen oder irgendwie sowas. Das heißt, wir bekommen hier Tendenzen, die mich sehr, sehr stark erinnern an IG Farben und so weiter. Und ich in anderen Zeiten. Und was ich jetzt sehe, ist, wenn solche Unternehmen, deren Hauptauftrag eigentlich ist, Profit zu machen, wenn diese Unternehmen politisch eingesetzt werden, dann ist eine neue Qualität erreicht, die man wirklich nur noch totalitär erklären kann, zumindest in meinem kleinen, eingeschränkten Weltbild.
Soll ich dich jetzt aufbauen?
Nein, schaffe ich schon.
Ja, ich glaube auch. Ja, und wir sehen ja, dass immer mehr Menschen nicht einverstanden sind, anfangen durchzublicken, die ganzen nicht nur Montagsspaziergänge, sondern auch am Mittwoch ist es wieder hoch hergegangen in München, woanders. Tausende, Zehntausende, zum Teil Hunderttausende Menschen auf den Straßen. Wir berichten ja immer wieder, ihr schickt uns Videos zu, die wir hochladen im Kanal, um eben auch aus erster Hand zu berichten. Und die Menschen sind friedlich, die haben Kerzen in den Händen. Manche machen Rosenkranzgebete. Es gibt also Rosenkranzgebetszüge durch verschiedene Städte, die für die Welt beten, für den Frieden beten, für genügend Licht auf dieser Erde beten. Und man sieht auch, das System kommt damit immer weniger klar. Das heißt, wir werden nachher noch nach dem Podcast eine dreiteilige Serie einstellen eines Vorgangs in Landau. Darüber ist gerade schon berichtet worden, aber wir haben noch mal eigene Bilder bekommen von einer Leserin aus dem Kanal, die dabei war, wie die Polizei einen Mann zu Boden geworfen hat, sehr brutal und gewaltsam, gewalttätig. Und auf diesen wehrlosen Mann mit 5 oder 6 Leuten eingedrungen ist, um ihn dann wegzutragen, also wie ein Schwerverbrecher. Und dieser Mann, ich habe mich bei der Frau erkundigt, die hat dann auch noch mal geschildert, sie sagt, weil ich gesagt habe, war das der Sprecher, hat er sich irgendwie hervorgetan, hat er jemanden beleidigt? Und da sagt sie, nein, er war nicht der Sprecher. Am Schluss dieses Spaziergangs waren einige Leute schon nach Hause gegangen und er war einer der wenigen, der sich noch mit 2 anderen unterhalten hatte in Landau. Und er war mit großem Abstand zu diesen Leuten, allerdings ohne Maske. Und die Polizisten, es war ja draußen, und die Polizisten kamen auf ihn zu und wollten seine Personalien sehen. Er wollte aber zuerst die Personalien der Polizisten sehen, hat es aber friedlich und freundlich getan, sagt sie. Und daraufhin haben sie ihn umkreist und alles Weitere, das seht ihr dann auch in den Videos.
Gut, und jetzt muss man das Ganze natürlich wirklich auseinandernehmen. Die Polizei hat eine hoheitliche Aufgabe und hat natürlich sehr wohl das Recht, die Papiere einzusehen von einem Bürger, und zwar auch ohne, glaube ich, in irgendeiner Form einen Grund dafür direkt zu haben. Das kann sogar sein. Und es kann auch sein, dass dieser Mann eben halt nicht sehr angenehm gegenüber war, und man darf auch nicht vergessen, welche Emotionen da eine Rolle spielen. Aus diesem Grunde sind Polizisten auch ausgebildet worden, zum Beispiel in Deeskalation, Psychologie, in Ruhe. Was hier aber an diesen Bildern eindeutig zu sehen war, dieser Mann übte keine Gewalt aus, er hatte die Hände quasi an der Hosennaht und er stand dort und die Polizei hat ihn umkreist und einer hat ihn dann ruckartig von hinten regelrecht runtergerissen, auf den Boden geschlagen, und das Ganze kam für mich einem Überfall gleich. Also für mich kam sofort dieser strafrechtlich relevante Begriff des Überfalls hier in den Kopf rein, als ich das gesehen habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das strafrechtliche, zumindest disziplinarische Konsequenzen gegen diese ausführenden Beamten haben muss, denn hier ist keine Not im Verzug gewesen und hier war es auch keine, wie nennt man das, wenn man sich abwehrt, wenn man ach, ich komme nicht.
Verteidigung?
Da. Verteidigung. Es war also keine Notfall der Verteidigung, der Selbstverteidigung. Und aus diesem Grunde ist das ein höchst verwerflicher Vorgang. Das kann man erkennen.
Ja, und es gibt ein weiteres Beispiel. Es hatten wir gestern eingestellt. Und zwar war bei einer Veranstaltung in Berlin, wo eben auch Spaziergänger mit Kerzen entlang gingen, gab es Polizeieinsätze, und zwar ziemlich heftige. Und da war jemand, der völlig unbeteiligt war und auch nicht im Verdacht steht, irgendwie zu demonstrieren oder irgendwie in diese Richtung zu gehen, nämlich ein Journalist des öffentlich-rechtlichen RBB. Mit einer Bekannten hat er geschildert, seien die da lang gegangen, er hätte sein Fahrrad geschoben, die seien zufälligerweise in diese Veranstaltung hineingeraten und haben dann Polizisten gefragt, was ist denn hier los und warum gibt es hier Einsätze? Und man habe sich dann von Seiten der Polizei auf diese Freundin gestürzt, die sofort die Hände auf den Rücken gedreht. Und dann hat er gesagt, was machen Sie denn mit der jetzt? Sie hat doch gar nichts gemacht. Und dann ist es ihm selber so passiert. Und es gibt auch Bilder dazu, also ein Video, sehr rüde, sehr gewaltbereit. Er sagt, sein Verständnis, sein Selbstverständnis in die Polizeiordnungskräfte ist zutiefst erschüttert. Und nun kann man sagen, so jetzt bitte Mainstream, da seht ihr mal, wie leicht man da plötzlich als jemand verurteilt wird und abgeurteilt wird, obwohl man gar nichts gemacht hat. Das ist also eine gute Lektion für ihn, aber es ist vor allem auch hilfreich, dass der RBB das veröffentlicht hat.
Ja, und das zeigt natürlich auch das mediale Versagen. Denn hätten die großen Massenmedien schon im Vorfeld darauf hingewiesen, dass die Teile- und Herrschepolitik, die bewusst angelegt ist, die Menschen entzweien soll und sie letztendlich gegeneinander aufhetzen soll. Und das führt auch dazu, dass die Polizisten, die übrigens auch zur Menschheitsfamilie gehören, das sind auch Menschen hinter diesen Masken. Und ich möchte nicht wissen, was hinter diesen Menschen, hinter den Köpfen dort abläuft. Auch die haben ein Gewissen, auch die haben eine Seele. Und auch die stehen dann eben halt vielleicht abends vor dem Spiegel, gucken sich in die Augen und sagen, mach ich diesen Job eigentlich nur noch, weil ich Geld verdienen will? Kann ich das von meinem Gewissen eigentlich noch verantworten? Man pusht sich dann hoch und man lässt sich mehr oder weniger gängeln durch eine Führungsstruktur, die massenpsychologisch angelegt ist. All das, was wir hier sehen, beschreibt gerade ein Bild, welches wir in der Erdgeschichte noch nie gehabt haben. Es ist übrigens nicht neu, diese Massenpsychologie, aber hier werden Menschen auseinanderdividiert. Umso wichtiger ist jetzt übrigens, die Hand zu halten, den Polizisten gegenüber, die hier definitiv überrissen haben. Und jetzt sind die Medien gefragt, für den Frieden zu sorgen. Gerade die ganzen
Das
Reporter und
verstehe ich jetzt nicht.
Journalisten.
Wie soll man die Hand der Polizisten
Man
halten?
sollte die Hand reichen, den
Ach so.
Polizisten,
Ah.
die Hand den Polizisten reichen, um dann, Entschuldigung, um damit dann eben halt zu versuchen, ein Friedensangebot zu machen. Und das könnte jetzt ganz klar durch die Massenmedien inszeniert werden. Tatsächlich einen Frieden herstellen, die sich nämlich gegen diese verachtende Politik der Spaltung in Berlin beispielsweise ganz klar richtet und sagt, stopp, wir machen alle nicht mehr mit. Dann ist sofort der ganze Laden in sich zusammengebröselt.
Naja, also dieser RBB-Journalist hat viel gelernt und er wird mit Sicherheit auch in seinem Umfeld darüber berichten und hoffen wir, dass es für ihn keine Eintagsfliegenerfahrung ist, sondern dass es weiter wirkt. Meistens ist es ja so, wenn man erschütternde Erlebnisse hat, dass sich das in die Seele einfräst und dort Wirkung hat.
Das stimmt. Und ich bin sicher einfach nur, wenn große Massenmedien sich lösen würden von philanthropischen Finanzunterstützungen beispielsweise, die
Das
sie
sind
bekommen,
keine Philanthropen.
selbsternannte Philanthropen, das heißt von NGOs unterstützte Massenmedienorganisationen, wenn die sagen, wir brechen jetzt aus und fahren jetzt endlich ein ehrliches Programm, am besten indem man sich outet und sagt, ja, wir haben unter Druck gestanden, die Leser sind uns weggebrochen, wir sind über Jahrzehnte selbst diesem Irrtum aufgesessen, wir wollen jetzt ehrlich und aufrichtig werden und das versprechen wir euch. Und wenn wir dann anfangen, auf dieser Ebene loszulegen, ich glaube, ihr bekommt plötzlich wieder neue Leser, ihr bekommt Konsumenten, die bereit sind, Abos zu zeichnen ohne Ende.
Man hat es ja gesehen in der Zeit, als Julian Reichelt Chefredakteur der Bild-Zeitung war. Da sind viele alternative, freie Medien auch auf die Bild-Zeitung gegangen, auch wir. Leider ist das seit seinem Weggang wieder alles in sich etwas zusammengesunken. Natürlich verlinken wir das eine oder andere noch, aber so diese Kraft ist daraus. Und da haben sich viele Menschen diesem Medium wieder zugewendet, auch in der Hoffnung, Unterstützung zu haben. Und du hast vollkommen recht, das erste Mainstream-Medium, das das erkennt und sagt, ich stelle mich jetzt auf die Seite der anderen, weil ich selber davon überzeugt bin, dann gibt es einen großen Ruck und eine Chance, dass etwas erreicht wird.
Richtig. Und auf die Seite der anderen bedeutet natürlich auf die Seite der Objektivität. Auch nicht der pauschalen alternativen Szene jetzt im Prinzip mehr oder weniger nach dem Munde reden, also die Seite zu wechseln, sondern wirklich an der Wahrheit interessiert zu sein und dadurch im Prinzip auch aus diesen produzierten Bildern rauszukommen, die irgendwann dann zu Lügenbildern führen.
So, jetzt haben wir uns eine Zukunft ausgemalt, die ganz schön und rosig ist und vielleicht stehen wir ja sogar kurz davor, dass etwas derartiges sich ereignen wird. Andreas, es gibt eine Meldung, die hat veröffentlicht Reitschuster. Der Junge hat wirklich eine gute Truppe da zusammen. Die sind echt am Veröffentlichen und Produzieren. Und es sind immer Themen, die wir natürlich woanders kaum finden. Und zwar hat er Volker Schmidt zitiert, den Hauptgeschäftsführer von Niedersachsen Metall. Dieser Verband vertritt Unternehmen mit insgesamt 110.000 Beschäftigten. Und Reitschuster hat sich einen Artikel in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung näher angesehen, worin dieser Herr Schmidt sich äußert und sagt, die größte homogene Gruppe unter den Impfverweigerern hat Migrationshintergrund. Und in der Produktion gäbe es 15% Ungeimpfte. Er sagt wörtlich, gerade in der Produktion gibt es einen recht hohen Anteil von Verweigerern. Einerseits gibt es die klassischen Corona-Leugner deutscher Staatsangehörigkeit, andererseits aber auch sehr viele Mitarbeiter mit Migrationshintergrund. Osteuropäer, vor allem Russen, türkischstämmige Bürger und Menschen aus dem arabischen Raum. Und weiter sagt er, wir haben Stichproben gemacht. Die Zahlen zeigen uns, dass in den großen Produktionsunternehmen bis zu 15% der Belegschaft noch nicht geimpft sind. Und er sagt, die Unternehmen versuchten zwar, die Betreffenden zu überzeugen, auch mit Hilfe der Betriebsräte, aber es stellt sich als äußerst schwierig und problematisch heraus. Ja, er sagt vor allem, ach, das ist dann nochmal jemand anderer, zu dem komme ich gleich. Erstmal zu dir, Andreas. Wie würdest du denn diese Informationen bewerten?
Naja, wir können eines feststellen, dass diejenigen, die sich verweigern, diesem Genexperiment über die Spritze eben zu folgen und dem nachzugeben, die sind aus meiner Sicht entweder intelligenter, gebildeter, im Durchschnitt zumindest, und vor allem auf der anderen Seite auch erfahrener. Und wir haben hier zwei entsprechende Situationen. Einmal die Erfahrung und auf der anderen Seite die Intelligenz, nämlich des eigenen Denkens. Und die Erfahrenen, gerade was die Migrationshintergründe sind in Deutschland, das heißt, sie kommen ja aus anderen Ländern. Wenn sie aus anderen Ländern nach Deutschland gekommen sind, hatte es einen Grund. In ihren Ländern ist etwas fehlgelaufen. Sie haben also mit Fehlsystemen, mit Problemen, mit Unterdrückung oder mit schlechten Misswirtschaft oder mit Korruption oder was auch immer zu tun gehabt. Kriege, sie sind erfahren und wissen, wie gelogen und betrogen wird. Die kommen aus diesen Ländern. Und jetzt kommen sie nach Deutschland und erfahren jetzt plötzlich, dass hier Situationen auftreten, die sie erinnern an ihre eigene Vergangenheit, warum sie gegangen sind. Das muss nicht dasselbe gewesen sein, aber ein ähnliches Gefühl wird auftreten dabei. Die Deutschen sind dagegen zum Beispiel nach dem Krieg weichgespült worden, völlig verweichlicht worden, abgerichtet worden in Indoktrinierungsanstalten und zu Vollkasko-Mentalitätsmenschen abgerichtet worden. Und aus diesem Grunde kann man von denen natürlich auch wenig eigenes Denken mehr oder weniger erwarten, weil sie das gar nicht gewohnt waren.
Naja, so einfach kann man sich das, glaube ich, nicht machen. Wir waren ein geteiltes Land Und in der DDR haben die Menschen andere Erfahrungen schon gemacht, die sie natürlich auch weitergeführt haben. Also es ist nicht umsonst, dass Sachsen, dass der arme Herr Kretschmer, wo ich neulich gelesen habe, der hätte jetzt Ähnlichkeit mit dem Bruder von der Zahnfee in seiner Verzweiflung, fand ich irgendwie lustig. Aber auf jeden Fall, dass da dies widerspenstige Volk ist, also dass sich noch mehr auflehnt als eben auch in anderen westlichen Bundesländern.
Stimmt, da hast du recht, das war relativ undifferenziert von mir dargestellt, weil der Westen wurde in die Vollkasko-Mentalität reingebracht und der Osten in eine vermeintliche Pseudo-Vollkasko-Mentalität des Sozialismus, aber jeder wusste, wenn er was werden wollte, musste er hinter der Hand irgendwie kungeln und musste irgendwie kreativ sein und eigenverantwortlich handeln, sonst blieb er mehr oder weniger immer nur so am Rand stehen. Das stimmt. Deshalb sind ja auch die Ostbürger ähnlich wie die mit Migrationshintergrund einfach erfahrener mit Misswirtschaft, mit Betrug und mit Lug und mit Trug. Und aus diesem Grunde gehen da natürlich diese etwas geschärften Sinne natürlich viel klarer mit dieser Situation um, die wir hier gerade erfahren.
Also ich danke dir für deine Klarstellung noch, Andreas, aus erster Hand. Wir wechseln das Thema und kommen in die Türkei. Also da geht's ja hoch her. Heute wird veröffentlicht, dass nach erneuter Leitzinssenkung die türkische Lira sich auf historischem Tiefstand befindet und dass die Notenbank trotz hoher Inflation, trotz anhaltendem Druckes auf die Landeswährung die Lira erneut eben gesenkt habe. Und sie stellte sich damit am Donnerstag, also gestern, heißt es hier in dem Artikel von RT Deutsch, einmal mehr hinter die umstrittene Wirtschaftspolitik des türkischen Präsidenten Erdogan. Der ist entgegen der gängigen Lehrmeinung der Ansicht, dass hohe Zinsen Inflation verursachen, statt sie zu bekämpfen. Andreas, wenn einer diese Situation gut einordnen und uns erläutern kann, dann ist es der Mann an meiner Seite.
Ja, das ist schön. Das spricht für deinen guten Geschmack. Also ich will mal ganz kurz darauf eingehen. Also dieses türkische Bashing, was hier stattfindet, und ich bin kein Freund der türkischen Regierung unbedingt und auch nicht von Erdogan und so weiter, habe da auch meine Kritiken, aber Recht muss Recht bleiben. Und ich bin nämlich auch kein Freund von der westlichen Politik, weil die unterscheidet sich nämlich gar nicht so groß. Also was hat man denn eigentlich gemacht? Man hat den Leitzins gesenkt. Der Leitzins ist also quasi eine Grundlage, auf der man zum Beispiel Schulden aufnimmt oder auch Guthaben beispielsweise verzinst bekommt. Und der Leitzins wurde von 15% auf 14% pro Jahr gesenkt. Das teilte die Notenbank mit. Und 14% ist immer noch ein ansehnlicher Zins. Allerdings ist es ganz klar, diese vierte Leitzinssenkung in Folge fand jetzt statt bei einer gleichzeitigen Inflation von 21%. Jetzt gucken wir uns dagegen mal die EZB an. Die EZB hat einen Zins von 0% und eine offizielle Inflationsrate von 4,9%. Wie gut die ist, das soll man dahingestellt sein. Ich will da mal versuchen, einen Perspektivwechsel vorzunehmen, um sich das vorzustellen. Also beispielsweise ein Kapitalanleger, der bei seiner Bank ein angelegtes Vermögen hat, der würde quasi letztendlich 5% pro Jahr ungefähr sein angelegtes Kapital reduziert bekommen durch die Geldentwertung, weil der Anlagezins liegt bei 0 und die Inflationsrate bei 5. Und wenn man das gegeneinander stellt, dann verliert ein Kapitalanleger in Deutschland zum Beispiel 5% pro Jahr. Und ich bin sicher, es ist weit mehr. Aber ich nehme mal jetzt schon die Zahlen vom Statistischen Bundesamt, von denen ich nicht so wahnsinnig viel halte. Jetzt vergleichen wir das bei der Türkei und setzen mal 14% Guthabenszins auf mein angelegtes Kapital und setzen dagegen 21% Inflation dagegen. Dann würden die Türken 7% verlieren. Also um das nochmal zu vergleichen, der deutsche Kapitalanleger verliert 5% bei seinem angelegten Geld bei der Bank und der türkische Anleger 7%. So ganz gewaltig ist die Differenz nicht, wie wenn man hier spricht von 50-prozentigen Entwertungen. Nein, das ist das Problem. Das bedeutet, dass seit Jahresbeginn die Landeswährung in der Türkei zwar die Hälfte ihres Wertes verloren hat, aber nur im Verhältnis zu Dollar und Euro. Und das sagt wenig über die Kaufkraft im Inland aus, was man im ersten Moment immer gern vermutet, wenn man keine Ahnung von diesen Vorgängen hat. Aber logischerweise ist es trotzdem für die Menschen in der Türkei natürlich schon relativ teuer geworden, denn eine hohe Inflation von eben halt 21% bei gleichzeitigen 14% Guthabenszins ist natürlich trotz alledem relativ hoch und das bedeutet, dass die Lebensmittel natürlich auch sehr stark gestiegen sind. Das gleiche Problem hat aber der gesamte Rest der Welt. Es hier so darauf hinzustellen, dass Türkei jetzt mehr oder weniger ein völlig zusammenbrechendes Land ist, so einfach kann man es sich nicht machen. Die gesamte Welt bricht gerade aus dem Angeln. So, und jetzt muss man aber eines dazu sagen, dass Erdogan zum Beispiel den Mindestlohn um 50% bei den Bürgern angehoben hat. Das heißt, die Menschen bekommen jetzt nicht mehr als Mindestlohn 160 Euro pro Monat, sondern 240 Euro pro Monat. Und jetzt darf man wieder nicht den Fehler machen und die 240 Euro sich vorzustellen, was könnte ich dafür in Deutschland kaufen?
Wann hat er das gemacht? Jetzt aktuell, glaube ich, ne?
Ja, letzte Woche, genau. So, und Erdogan verteidigt seine Politik immer wieder gegen diese Kritik und er spricht von einem neuen Wirtschaftsmodell und glaubt, mit einem niedrigen Leitzins den Export ankurbeln zu können. Und das ist interessant. Das kann er sogar im ersten Augenblick. Aber eins ist definitiv. Aus meiner Sicht läuft es auf einen Staatsbankrott raus. In der Türkei und auch in allen anderen Ländern dieser Welt. Die Türkei macht hier aus meiner Sicht etwas ganz Geschicktes. Sie hat sich völlig von der soliden Haushaltsführung verabschiedet und auch eine seriöse Geldmengenpolitik, die sieht er als Welt wirklich als sinnlos an. Und wer das als erstes erkennt, der kann mit dieser Harakiri-Politik zumindest die physische Wirtschaft und die Investitionen im eigenen Land forcieren. Und dann steht man nachher bei einem weltweiten Staatsbankrott als Sieger da, wer als erstes damit aufgehört hat. Das Handelsblatt zum Beispiel am 14.12. hat gestern berichtet, es ist schon eine paradoxe Entwicklung, das ist Originalzitat. Die türkische Lira hat zum US-Dollar seit Oktober mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren. Bezieht sich natürlich nur auf die anderen Währungen. Nicht, dass die Brötchenpreise sich in der Türkei für die Türken um 50% erhöht hat. Es geht um den Wechselkurs. Und das führt natürlich zu extremen wirtschaftlichen guten Entwicklungen aus Sicht der Türkei. Und das sieht man, ich zitiere wieder das Handelsblatt in der gleichen Zeit, der türkische Aktienindex BIST 100 hat wiederum im selben Zeitraum 40% zugelegt. Das muss man interessant, also allein im Dezember liegt das Plus der türkischen Aktien bei 15,4%, wie die Nachrichtenagentur Reuters ausgerechnet hat. Und das ist die beste Dezember-Performance des Aktienindex seit der Finanzkrise vor 12 Jahren. So, und das seit 12 Jahren, ja, 2008, 7, 8, 9. Und was ich hiermit meine ist, wir sehen eine Währung, die jetzt runterknallt im Verhältnis zur Außenwährung, zu anderen Währungen, Euro und Dollar. Wir sehen aber, dass die Wirtschaft nach oben kommt, weil natürlich durch diesen schlechten Umrechnungskurs jetzt die Türken ihre Waren sehr billig in Euro und Dollar anbieten können und bekommen, wenn sie die Dollar und Euro dann anschließend in ihre eigene Währung umrechnen, bekommen sie plötzlich viel mehr an türkischer Lira als vorher. Und da natürlich dieser Wechselkurs weitaus mehr gefallen ist als die reale Inflation in der Türkei selbst, macht die Türkei damit einen Gewinn. Die Verlierer sind alle anderen, nämlich die Dollarstaaten, die Euro-Staaten und alle, die sonst noch mit drin sind. Das ist hier ziemlich genial, dieser Schachzug. Ich will das nicht jetzt als so gut darstellen insgesamt, weil das gesamte Weltfinanzsystem befindet sich in der Erosion und in der Kernschmelze. Und die Türkei sagt jetzt, alles, was wir jetzt machen, dient daran, dass die Fabriken aufgebaut werden, Investitionen in der Türkei stattfinden und so weiter. Und das wird sich dann im Nachhinein als gut erweisen, weil wenn das Geld zusammenbricht, sind die Fabriken dann alle da.
Ja, vielen Dank für diese Ausführungen. Es ist sehr interessant. Wir werden übrigens kommenden Montag einen Schwerpunkt auf dem derzeit erodierenden Finanzsystem haben mit einigen Neuigkeiten, die Andreas dann einordnen wird. Es wird mit Sicherheit sehr interessant werden. Mir ist da nur gerade wieder aufgefallen, deine These ist ja auch immer, wenn ein System zusammenbricht, dass es sinnvoll ist, das zu tun, was die Türkei unter anderem jetzt macht, nämlich die auf eine ganz solide, also erstmal sich verabschieden von der derzeitigen Politik. Aber wie du immer sagst, wer das Finanzsystem kann zusammenbrechen, aber wer Maschinen hat, wer Produktionsanlagen hat, der kann auch nach einem Crash weitermachen, weswegen es sinnvoll ist, in derartiges zu investieren.
Ja, wir sehen es an Deutschland und Europa, wenn wir das vergleichen mit dem Euro. Die Deutschen haben immer eine sehr solide Haushaltspolitik geführt und sie sind die größten Verlierer im Rahmen der EU. Diejenigen, die keine solide Haushaltsführung hatten, wie Griechenland oder Italien, und das meine ich auf gar keinen Fall despektierlich, sondern das ist deren Situation gewesen. Aus diesem Grunde bin ich auch für einzelne nationale Währungen und nicht für diese Vermischung der Schuldenunion, wie wir sie heute haben, obwohl man uns das Gegenteil versprochen hat, zugesichert hat und garantiert hat, dass das nicht stattfindet. Aber man hat ja auch vor noch einem halben Jahr gesagt, es wird keine Impfpflicht geben unter keinen Umständen. Was ich hiermit erkenne, ist, Deutschland muss momentan Italien und Griechenland deren Wirtschaft finanzieren aufgrund ihrer guten Haushaltspolitik. Hätten sie beispielsweise genauso unsolide gehandelt, hätten sie quasi mit der Finanzierung, mit den ganzen Schuldenorgien eine hervorragende Infrastruktur in Deutschland schaffen können. Alle Autobahnen wären intakt, die Stromtrassen von Nord nach Süd wären alle intakt und so weiter. Und wenn dann das Finanzsystem crasht und alle Staaten in den Staatsbankrott gehen, dann ist nur das Geld weg und es kommt eine Neuordnung. Die Stromtrassen aber bleiben und die Autobahnen sind selber heile. Und wer das erkennt an dieser Stelle, der muss jetzt umdenken.
Ja, es ist ja die Zeit des Umdenkens, aber zum Beispiel, und damit sind wir beim nächsten Thema, die NATO will nicht umdenken, die will weiter Richtung Osten expandieren. Das hat jedenfalls der Generalsekretär Stoltenberg gerade wieder gesagt. Es spiele keine Rolle, was Russland in Bezug auf die Mitgliedschaft anderer Nationen in der Organisation wolle. Die NATO expandiere, wo und wie sie immer wolle. Und ob es Russland gefalle oder nicht, es wird so weitergehen mit der NATO-Erweiterung. Und auf einer Pressekonferenz gestern sprach Stoltenberg auch die Möglichkeit einer ukrainischen Mitgliedschaft in der NATO an, auf die Kiew gedrängt hatte. Wladimir Putin als russischer Präsident hatte dies aber als rote Linie bezeichnet. Und Stoltenberg sagte, dass die Entscheidung, ob die Ukraine jetzt der NATO beitritt, bei den Mitgliedstaaten und der Führung des Blocks liege und dass Moskau keinerlei Einfluss auf diese Entscheidung haben sollte. Er sagte auch, dass die NATO die osteuropäische Nation bereits militärisch unterstütze. Wörtlich kommt von Stoltenberg, die NATO-Länder bilden bereits ukrainische Truppen aus und beraten sich mit ihnen. Sie führen gemeinsame Übungen durch und stellen militärischen Nachschub und Technologie zur Verfügung. Die Unterstützung der NATO für die Ukraine stellt keine Bedrohung für Russland dar.
Ja, ich finde das spannend, wie die NATO sich hier wirklich komplett offenbart und das ganz offen macht, dass sie mehr oder weniger lügt und betrügt und letztendlich ihre Versuche ihrer sogenannten demokratischen, vermeintlichen westlichen Wertegemeinschaft dort durchzusetzen. Das ist schon unglaublich, ist das. Das heißt, sie geben offen zu, dass sie in der Ukraine mehr oder weniger alles aufbauen, sich entsprechend dort vorbereiten für alles und regen sich über den Russen auf, der auf seinem eigenen Territorium seine eigenen Soldaten und seine entsprechenden Infrastrukturen verlegt. Das finde ich schon sehr beeindruckend.
Ja, Stoltenberg geht sogar noch weiter. Also er sagt, das ist der wichtigste Punkt auf der Tagesordnung des kommenden NATO-Gipfels im Juni nächstes Jahr, findet in Madrid statt. Und er hat auf die Frage, ob der Block weiter wachsen wird, Folgendes gesagt, und das ist ja, klingt ja schon fast ein bisschen wie eine Kriegsterminologie. Wörtlich sagt Stoltenberg, die NATO setzt den Prozess der Erweiterung fort. Wir haben bereits Montenegro und Nordmazedonien übernommen, ungeachtet der Proteste Russlands.
Ja, hier sehen wir ein erodierendes System, welches hier nur noch mit den Säbeln rasselt. Das erinnert mich so ein bisschen an Saddam Hussein, kurz bevor der ganze Laden zusammengebrochen ist, wo er gesagt hat, ich werde die gesamte Welt vernichten und ihr kommt gegen uns überhaupt nicht mehr an. Das ist so blindwütig, genau so ist das. Die große Schwierigkeit der NATO und der USA liegt im Raum Taiwan auf der anderen Seite der Eurasischen Platte, nämlich im Pazifischen Ozean. Dort brennt eigentlich die Hütte und dort ist auch der Schwerpunkt der Belastung für die US-amerikanische Wirtschaft. Das mit der Ukraine ist ein wirklich primitives Säbelgerassel und man wundert sich darüber. Was jetzt interessant ist dabei, ist, dass China und Russland natürlich jetzt sich komplett solidarisieren miteinander an bestimmten Stellen und an dieser Stelle natürlich auch nicht nur in dem Bereich des Militärs, sondern auch der Finanzstrukturen sich entsprechend entwickeln. Okay, aber trotzdem passt das schon mal hier an der Stelle hin. Das bedeutet, da werden ja letztendlich die großen vermeintlichen Gegner zusammengeschmolzen. Und man muss wissen, dass China und Russland sehr unterschiedlich, sehr heterogen sind und gar nicht so direkt zusammenpassen, weil sie auch unterschiedliche Demokratievorstellungen haben und Verständnisse haben und auch verschiedene Mentalitäten. Das ist das, was ich vermisse. Die US-Amerikaner beispielsweise, wenn sie demokratische Veranstaltungen machen, dann sind sie die Initiatoren, nicht die Vereinigten Staaten der Welt, sondern die Vereinigten Staaten von Amerika, weil sie haben für sich auf die Fahne geschrieben, sie alleine wissen, was Demokratie ist und alle anderen sind minderwertig. Und aus diesem Grunde, dieser Überheblichkeit heraus, genau wie das jetzt gerade sagt, wir werden da mal eben, und das ist für uns gar kein Thema und das stellt keine Gefahr dar, und wir werden jetzt Mazedonien auch schon vereinnahmen und so weiter.
Haben schon
vereinnahmt. Ja, und dann wundern sie sich, dass ein serbischer beispielsweise Präsident Dodik, der Republik Srpska, so heißt es, und das gehört, also das ist nicht die Republik Serbien, wenn die eben halt sagen, wir haben Separationsbestrebungen und sind eben halt mit dem russischen Geist verbunden. So wird wirklich taktiert, um möglichst viel Spannungen aufzubauen.
Naja, und Russland fordert ja immer wieder die NATO auf, ihr Versprechen aus dem Jahr 2008 zu halten. Auch vorher ist das ja schon abgegeben. 2008 ging es um die Ukraine und Georgien, aber nach dem Fall des Eisernen Vorhangs Anfang der 90er Jahre hatte definitiv ja die NATO das Versprechen gegeben, sich nicht zu erweitern in Richtung Osten und verstößt pausenlos dagegen.
Ja, das ist wirklich wichtig nochmal für die Menschen, die es nicht immer gleich im Kopf haben. Es gab früher den Warschauer Pakt, das war das Gegenstück der NATO. Das haben viele junge Leute gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Und wir hatten auf der anderen Seite eben halt die NATO. Das war die Grundlage, auf der Kalte Krieg basierte. Und als dann der Warschauer Pakt abgeschafft wurde, wäre es die ideale Situation gewesen, die NATO auch abzuschaffen und einen großen weltweiten Friedensplan zu machen. Statt das zu tun, hat die NATO unter der Führung der USA die NATO weiter aufgebaut und eine Weltherrschaft angestrebt. Das ist einfach Fakt, 1:1, und hier liegt der Fehler.
Ja, und es ist aber nicht so, dass ganz Europa bzw. die EU-Länder jetzt hinter diesen NATO-Plänen von Herrn Stoltenberg stehen. Es geht ja jetzt in dieser Zeit vornehmlich um die Ukraine. Es geht darum, dass Putin vorgeworfen wird, weiter vorzudringen und einen Krieg anzuzetteln. Putin sagt die ganze Zeit, das stimmt nicht, ich bin auf meinem Territorium, ihr dringt hier vor. Also ein ewiges Hin und Her. Und es hat sich jetzt Italiens Premier Mario Draghi zu Wort gemeldet und hat gegen diese Stimmungsmache gesprochen und sich hinter Wladimir Putin gestellt und hat also im Abgeordnetenhaus in Rom am Mittwoch eine Rede gehalten und sagt, das Gebaren des Kremls deute darauf hin, dass Russland eine diplomatische Lösung suche. Und die er sagt also, dass er auch selber dafür eintritt, dass man sich diplomatisch einigt. Und er erklärte, das Verhalten des russischen Präsidenten Putin deute nicht darauf hin, dass sich jemand auf eine Aktion vorbereite. Vielmehr scheine Putin verhandeln zu wollen. Nicht zuletzt das Videogespräch, das der russische Präsident in der Vorwoche mit US-Präsident Biden geführt habe, unterstreiche diesen Willen. Und der Kreml will, und das sagt er immer wieder und betont es auch, verbindliche Sicherheitsgarantien der NATO für Russland, die, wie wir eben gerade gehört haben, ja überhaupt nicht bereit dazu ist. Und übrigens auch der österreichische Außenminister Nehammer hat sich ähnlich geäußert und hat sich hinter Draghi in diesem Fall auch wieder gestellt. Und Nehammer möchte gerne auch sich, das hat er in Brüssel deutlich gemacht, als Brückenbauer verstehen im Ukraine-Konflikt. Und er hat auch davor gewarnt, Russland mit Boykott oder wirtschaftlichem Druck zu drohen, insbesondere im Zusammenhang mit der bereits fertiggestellten Pipeline Nord Stream 2. Und er sagte wörtlich, ich halte nichts davon, die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 mit dem russischen Verhalten in der Ukraine zu verknüpfen. Damit würde sich die Europäische Union nur selbst schaden. Das hatte ja wiederum die Annalena verknüpft und hat gesagt, also da geht gar nichts mehr. Und sie hat sich ganz klar gegen die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 ausgesprochen. Also sie verknüpft diese Themen der Energieversorgung für EU-Bürger durchaus mit diesem Ukraine-Konflikt, der, wenn man sich beide Seiten anguckt, überhaupt nicht eindeutig ist. Und so wie Österreich und so wie Italien sich nicht konform erklären mit den NATO-Plänen, so tun dies auch andere Länder nicht. Führende EU-Länder haben sich geäußert und unterstützen keine Sanktionen gegen Russland. Das wird ja auch immer angedroht, denn deine Lieblings-EU-Politikerin Andreas das Röslein, also die Chefin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, die hat am Mittwoch vor dem Europäischen Parlament erklärt, die EU sei bereit, im Falle eines aggressiven Vorgehens gegen Kiew beispiellose Maßnahmen mit ernsten Konsequenzen gegen Moskau zu ergreifen. Sie sagte, die EU werde gemeinsam mit den USA Optionen für Sanktionen entwickeln, die über die bereits bestehenden hinausgehen. Und diese Beschränkungen werden den Finanz-, Energie- und Verteidigungssektor sowie Güter mit doppeltem Verwendungszweck betreffen.
Ja, und das ist natürlich ganz schwer zu verstehen, wenn wir sehen, dass aus der EU ein Herr Draghi etwas anderes sagt als die EU-Funktionärin, der NGO-Funktionärin, Frau von der Leyen beispielsweise. Da muss man immer fragen, wenn beispielsweise Österreich sagt, wenn Italien sagt, wenn USA etwas sagt, wer von den Strömungen sagt dort etwas? Wir dürfen nie vergessen, dass wir Spaltungen haben in jeder Organisation und in jedem Staat. Und dieser Kampf der hoheitlichen Staatsstrukturen und der privaten Einflussnahme der NGO mittlerweile eine Pari-Situation erreicht hat. Und wenn dann beispielsweise ein Herr Stoltenberg hier aus dieser staatlichen alten Struktur der alten Betonköpfe des Kalten Krieges mehr oder weniger argumentiert und dann plötzlich Herr Draghi auf einer anderen Ebene argumentiert, nämlich auf der Ebene der sogenannten NGOs und der sogenannten Foundations, der Bill und Melinda Gates Stiftung und wie sie alle heißen, UN und IWF, das sind ja wieder privatrechtliche Strukturen. Und deshalb ist es manchmal so schwer zu verstehen, wenn es heißt, Österreich sagt oder USA sagt, muss man immer fragen, welche Strömung von denen sagt das? Das heißt, diese Staaten und diese Dinge sind eigentlich Organisationen nicht mehr eindeutig zuzuordnen und sie sprechen nicht mehr mit einer Stimme. Es ist mir ganz wichtig, dass wir das wissen. Deshalb, sonst können wir nicht verstehen, warum wir so unterschiedliche Aussagen haben und haben beides mal dann die Situation, dass es heißt, die USA hat folgendermaßen argumentiert und im nächsten Moment heißt es, dass die USA wieder folgendermaßen argumentiert hat und das ist eine völlig widersprüchliche Lage gegenüber der vorherigen Meldung. Das liegt daran, dass unterschiedliche Machtströmungen dort arbeiten und das ist das große Problem in den USA.
Ja, und ganz kurz noch zum Abschluss. Wladimir Putin sagt, die NATO unternehme jetzt gefährliche Versuche, ukrainisches Gebiet zu erschließen. Und nach Agenturangaben, die hier bei RT Deutsch zitiert werden, könnte die Notwendigkeit, die angebliche Notwendigkeit neuer Sanktionen gegen Russland zu Spaltungen in der EU führen. Denn, ich will es nochmal auflisten, wer jetzt alles einen Dialog mit Russland haben möchte und gegen die Verhängung von Sanktionen ist, das sind Frankreich, Spanien, Italien, Österreich, Deutschland. Und während die osteuropäischen Länder mögliche Zugeständnisse an Moskau nicht wollen. Also es ist wirklich ein Hin und Her, Taugezieher, wie man sich es besser nicht vorstellen kann. Wir schließen an dieser Stelle, weil auch das wird uns noch eine Weile begleiten und wir versuchen weiterhin mit der Expertise von Andreas, ich danke dir dafür immer wieder, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Wir kommen jetzt noch mal zum Thema Energieversorgung für Europa und für Deutschland. Und wer meint, er wisse schon alles, dem sei gesagt, er weiß nicht alles, so wie wir auch nicht alles wissen können. Aber es zeigt sich immer mehr, wie gefährlich die Situation jetzt im Winter für Europa werden kann, für jedes einzelne Land, in dem es kalt wird. Und zwar melden die deutschen Wirtschaftsnachrichten, dass der Gasspeicherverband jetzt gewarnt hat und die Reserven der Gasspeicher in Deutschland sich auf niedrigstem Niveau befinden. Der Füllstand habe die 60%-Marke unterschritten, sagt der Geschäftsführer der Initiative Energien speichern, Sebastian Bleschke heißt der Mann, gegenüber dem Handelsblatt. Und mit dem Füllstand bewege man sich im Vergleich zu den Vorjahren auf einem historisch niedrigen Stand. Im Moment sei eine starke Inanspruchnahme der Speicher zu beobachten. Es werde deutlich mehr aus- als eingespeichert. Und Herr Bleschke, wörtlich, da der eigentliche Winter noch bevorsteht, sollte mit den vergleichsweise niedrigen Speicherreserven sorgsam umgegangen werden. Wenn die Ausspeicherung so fortschreitet wie im Moment, wird der Speicherstand im Februar sehr niedrig sein. Und die Mitgliedsunternehmen des Verbandes repräsentieren nach eigenen Angaben mehr als 90% der Deutschen und etwa ein Viertel der Gasspeicherkapazitäten in der Europäischen Union.
Tja, und das kann sich jeder relativ einfach selber ausrechnen, wenn er zu Hause ist. Nehmen wir mal an, er hat ein Haus und hat eine eigene Ölheizung und hat unten einen Tank. Da gehen 10.000 Liter rein oder 5.000 Liter rein. Und er weiß, er braucht bei einem kalten Winter 90% des Öls und bei einem normalen Winter meinetwegen 50% des Öls. So ist ungefähr die Größenordnung. Und dann ist es doch logisch, dass er 100% den Öltank voll macht am Anfang des Winters, weil er damit auf der sicheren Seite ist. So, und jetzt kommt das Verbandsspiel. Ich habe jetzt nur noch unter 60%, das sind 59, 58% mit fallenden Tendenz. Das ist wichtig. Das heißt, es geht momentan mehr Gas raus, als reinläuft. Und das ist eben halt schon eine Tendenz, die deutlich ist, obwohl der Winter noch gar nicht richtig angefangen hat. So, und das bedeutet, haben wir jetzt einen kalten Winter, dann wissen wir, dass wir im Februar frieren müssen, weil dann das Gas alle ist. Haben wir einen relativ milden Winter, dann würden wir vielleicht gerade so durchkommen, weil wir auf Oberkante, Unterlippe versorgt sind. Und das ist wirklich aus meiner Sicht dieses Dramatische, dass hier die politischen Kalküle vorgeschoben werden, um irgendwelche ganz anderen Interessen, nämlich der großen Geldinvestoren und der Spekulanten hier zu befriedigen, anstatt sich um das Volk zu kümmern. Und man kann nur hoffen, auch in Sachen, dass du vorhin sagtest, dass die Deutschen Interesse haben, mit Russland zu arbeiten, dass die Deutschen wirklich sich damit durchsetzen werden und nicht zu stark durch die Regierung behindert werden, die nämlich ganz andere Interessen vertritt.
Es heißt ja, dass Angela Merkel mit Putin wohl die ganze Zeit die Verbindung aufrechterhalten haben soll. Sie war ja auch diejenige, die tatsächlich Nord Stream 2 mit durchgepaukt hat. Und auch Olaf Scholz, wie Insider berichten, in diese Richtung geht, während er aber das widerspenstige Annalena und den Roberta Lahabeck gegen sich hat.
Ja gut, okay, das ist das Hauptproblem jetzt, dass wir mit einer Truppe zu tun haben, die natürlich nicht unbedingt selber denkt. Zumindest habe ich nicht den Eindruck, sondern mehr oder weniger ihre eigenen Plagiate in Form von Wortschnipsel, die sie aufgeschnappt haben oder die man ihnen vorlegt. Und das ist das große Problem. Wenn ich manage etwas oder für etwas verantwortlich bin, dann sollte ich die Zusammenhänge verstehen, die ich sage, und sie nicht einfach nur wie ein Lautsprecher durchlaufen lassen. Das ist das Hauptproblem.
Danke dir für die Einordnung, Andreas. Die Gasspeicher, es gibt hier noch bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten eine Vergleichszahl zu letztem Jahr, Mitte Dezember. Letztes Jahr lag der Wert der gefüllten Gasspeicher bei 79%. Das Jahr 2019 verzeichnete Mitte Dezember einen Gasspeicherfüllstand von 97%. Und in diesem Jahr sind es noch 58%. Das ist die exakte Zahl, mit der die befüllt sind.
Ja, und das ist das Beispiel, was ich vorhin nannte. Haben wir beispielsweise einen kalten Winter, dann wissen wir, dass wir 90 oder 80% benötigen und es sind eben nur 58% drin. Und das ist eben halt eine unsolide Politik. Und hier geht es nicht nur um Geld, hier geht es darum, dass Menschen frieren und erfrieren könnten. Okay, man wird sie wahrscheinlich in Turnhallen dann vielleicht irgendwo unterbringen, aber die volkswirtschaftlichen Schäden, die dadurch entstehen können, alleine dadurch, dass wenn die Häuser nicht mehr geheizt werden können, die Wasserrohre massenweise platzen werden, das sind ja Schäden, die wiederum alle finanziert werden müssen. Und das ist das Absurde.
Ja, und man kann immer nur wiederholen, jeder, der es nur machen kann, dem es möglich ist, möge sich vorbereiten. Wir stellen ja auch immer wieder hier Videos ein oder Fotos von Teelichtöfen, die offenbar wirklich gut zu funktionieren scheinen. Also geht bitte bei YouTube ins Netz, wenn man sagt, man will halt nur ein Zimmer heizen und es wird zu Ausfällen kommen. Es wird nicht nur zu Stromausfällen kommen, es wird zu Abschaltungen kommen, die ganz vorsätzlich als sogenannte Stromglättung bezeichnet werden, wo die Bude kalt wird.
Ja, wobei ich dazu sagen muss, diese Teelichtöfen, die sollen jetzt nicht das Gefühl vermitteln, dass man einen Raum wirklich warm machen kann, sondern es geht ums Überleben. Mhm. Das ist genauso wie wenn jemand in einem Auto sitzt beispielsweise. Es ist immer gut, eine Tüte mit Teelichtern dabei zu haben. Man kann durch ein einziges Teelicht in einem Auto, wenn man mit dem Auto liegen bleibt, bei Minustemperaturen, kann man die Temperatur in dem Raum so warm halten, dass man eine weitaus größere Überlebenschance hat. Wobei man natürlich immer noch auch für die Lüftung sorgen muss. Das ist ganz klar bei allen Verbrennungsvorgängen. Aber es ist wirklich wichtig, achtet darauf, dass ihr euch selbst auch versorgt, wenn nämlich irgendwann die Wärme fehlt. Deshalb ist es so wichtig, zum Beispiel einen gewissen Notstrom zu haben, wobei man mit diesen Notstromaggregaten natürlich keine Heizung regeln kann, das ist ganz klar, aber bestimmte eben halt kleine Elektroabnehmer eben nutzen kann, vor allem Licht oder auch einen Kühlschrank, das sind wichtige Dinge. Und wenn man dann sie wie diesen EcoFlow nutzen kann, dass sie geräuschfrei arbeiten, dann ist das schon ganz wichtig. Es gibt natürlich auch mobile Gasheizungen, die man haben kann. Man muss sich darüber im Klaren sein, wenn man sie in geschlossenen Räumen nutzt und dafür sind sie nicht geeignet normalerweise. Wir reden hier von einer Krise. Am Rahmen einer Krise kann man sie aber aus meiner Sicht nutzen. Man sollte nur darauf achten, dass die Lüftung immer entsprechend ist. Und ich glaube, dann sind sowieso ganz andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Ich halte es für wichtig, da an der Stelle zumindest vorzusorgen.
Ja, und Petroleumlampen und Kochmöglichkeiten. Ja. Und wir stellen ja immer mal wieder diesen Storm Kettle, dieses Geschirr ein mit einem Wasserkocher, der sehr stabil ist. Und da gibt es dann eben nicht diese Probleme oder Risiken. Naja, und es gibt ein weiteres Problem. Es gibt jetzt also nicht nur diese niedrige Gasspeicherfüllmenge, sondern wir haben neulich darüber gesprochen, was in diesem Jahr in Deutschland alles noch abgeschaltet wird an Atomkraftwerken, an Kohlekraftwerken, an Steinkohlekraftwerken. Das geht in 2022 mit zügigen Schritten im Zuge der sogenannten Klimawandelpolitik weiter. Und Blackout News, das ist ein wirklich gutes Portal. Wir stellen die öfter ein. Bitte schaut euch dieses Portal auch an, die immer sehr aktuelle Meldungen dazu haben. Berichtet also, seit 2016 werden in Deutschland Jahr für Jahr Atom- und Kohlekraftwerke stillgelegt. Bis zum Jahresende 2021 betrug dieser 2016 kumulierte abgeschaltete Leistung rund 20.000 MW. Davon entfielen alleine im Jahr 2021 eine Gesamtleistung von 8.900 Megawatt bei den abgeschalteten Atom- und Kohlekraftwerken. Und diese Welle setzt sich jetzt unaufhörlich fort. Es heißt, spätestens zum Jahresende 2022, also in einem Jahr, gehen die letzten der drei verbliebenen Atomkraftwerke mit einer Nettoleistung von insgesamt 4055 MW vom Netz, Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2. Dann die Gesamtleistung der im Jahr 2022 zur Stilllegung vorgesehenen Braunkohlekraftwerke beträgt 1694 MW. Das ist eine ganze lange Reihe. Wir werden den Bericht heute auch noch einstellen, dann findet ihr den auch bei uns. Eine Riesenreihe von Braunkohlekraftwerken. Es folgt eine Riesenreihe von Steinkohlekraftwerken, die stillgelegt werden im nächsten Jahr. Und dann gibt es auch noch Kraftwerke, aus der Netzreserve. Die sind bereits vom Netz, standen aber bisher noch als Reservekraftwerke für Versorgungsengpässe zur Verfügung. Da wird jetzt auch einiges stillgelegt, nämlich mit der Stilllegung gehen dann nochmal 3.444 MW an verfügbarer Reserveleistung für den Notfall verloren. Und jetzt kommt auch noch etwas dazu, nämlich der Rückbau von Windkraftanlagen beginnt jetzt, weil nämlich die Förderung über die EEG-Umlage, die 2001 losging, jetzt nach 20 Jahren dann entfällt. Und davon betroffen sind mehr als 11.000 Windkraftanlagen mit einer Installationsleistung von 8.700 MW.
Ja, ich finde das sehr spannend, weil früher wurden Kriege ja ganz anders geführt. Da hat man die ganzen Anlagen zerbombt. Heute hat man eine andere Strategie. Man schaltet sie einfach ab, dann bleiben sie heile. Wenn wir wissen, dass wir in einer ähnlichen Situation waren oder sind, wie wir es damals in der Finanzsituation des Geldes hatten, nämlich seit der Gründung der Federal Reserve und dann 1929 den Finanzcrash und dann eben halt 48 auch eben die Währungsreform. All diese Dinge mit dem Lastenausgleichsgesetz vor allem wurden ja mehr oder weniger gemacht, um die Menschen zu enteignen, um Notfälle herzustellen. Das war die Situation. Heute macht man das, indem man die ganzen Geräte sogar heilen lässt und sogar abschaltet, auf Basis einer Ideologie, anstatt Bomben zu schmeißen. Unterm Strich gesehen ist das eine ähnliche Kriegsführung, zumindest was das Ergebnis anbelangt. Und zum Schluss stehen wir dann da, keiner hat mehr was, das gesamte System bröselt zusammen und dann müssen alle ganz nah zusammenrücken und dann gibt es einen Lastenausgleich. Und an der Kante kommt dann die Situation der totalen Enteignung, wie Immobilienenteignung und. Das läuft ja gerade in großen Prozessen an. Und zum 01.01.2024 sind ja alle Gesetze schon entsprechend vorbereitet. Und was man hier sieht, ist so eine Logik, die dahinter steht, der Agenda. Interessanterweise glauben wir, nur wenn wir in die Vergangenheit gucken, dann könnten wir erkennen, ob gerade ein Krieg läuft oder nicht. Das Risiko liegt aber immer in der Zukunft. Wie ich immer sage, sonst könnt ihr euch an eurer Windschutzscheibe auch die Scheibe zukleben, nach dem Motto, wir sehen ja anhand des Rückspiegelbildes, wie es vorne weitergeht. Das ist momentan das, was dahinter steht.
Ja, und es ist nicht mehr nur ein Thema für Deutschland, sondern längst für die gesamte EU. Und Bloomberg, das Portal Bloomberg, blickt mit Sorge auf den Ausverkauf des Stroms in Deutschland, in der EU. Und die Titeln: Europa steht vor einem schlimmen Winter. Atomkraftwerksausfälle verschärfen die Energiekrise. Und hier wird jetzt berichtet, dass auch in Frankreich, man hat ja immer locker den Strom zugekauft aus Frankreich, aus Tschechien und so weiter, wenn es in Deutschland knapp wurde. Das wird in Zukunft auch nicht mehr so einfach sein, denn Frankreich verzeichnet Ausfälle der Atomkraftwerke und auch Stilllegungen. Und das heißt, die Electricité de France SA schaltet jetzt Reaktoren ab, die 10% der nationalen Kernkraftkapazität ausmachen, wodurch sich die Energieknappheit in Europa nochmals verschärft. Schon vor den Stromausfällen war Europa aufgrund der Erdgasknappheit gezwungen, sich auf die Verbrennung von Kohle zu verlassen, um das Licht am Laufen zu halten. Wir wissen, dass die Grünen dafür plädieren, sämtliche Kohlekraftwerke auf Null zu bringen, während die Kohlekraftwerke im ersten Halbjahr 2021, der Kohlestrom in Deutschland nur so nebenbei, die größte Energiequelle gewesen ist. Wetterbedingt ging nämlich viel weniger Wind und Solar und die verbliebenen Kohlekraftwerke, die haben praktisch, die sind eingesprungen und haben im Vergleich zum Vorjahr 35,5% mehr Strom geliefert, was aber die Grünen nicht weiter dulden wollen. Und ein Sprecher, der ist CEO des Energieanalyseunternehmens CoreE, Emeric de Vegan aus Frankreich, sagt: Europa wird eine Menge Probleme bekommen, wenn es kalt wird. Jetzt braucht es nur 2 bis 3 Grad Celsius unter dem saisonalen Normalwert, um Probleme zu bekommen. Ja, und die französischen Kernkraftwerke, die ganze Flotte, ist eine wichtige Stromquelle, die rund um die Uhr zur Verfügung steht, nicht nur im Inland, sondern zu Spitzenzeiten auch in Märkten wie Deutschland, Italien und Großbritannien. Die Verfügbarkeit der Anlagen war bereits gering, als die Pandemie die Arbeiten an einigen Reaktoren verzögerte, meldet Bloomberg. Aber jetzt werden zwei Blöcke gestoppt und die Stillstandszeiten werden verlängert, nachdem bei der regulären Wartung Fehler in Anlagen entdeckt wurden. Und zum Schluss noch dieses Zitat von Bloomberg. Ohne diese Blöcke wird Anfang Januar etwa ein Drittel der französischen Kernkraftwerksflotte stillgelegt, sodass das Land, das normalerweise Strom exportiert, gezwungen ist, zu Spitzenzeiten mehr Strom aus den Nachbarländern zu importieren. Das bedeutet, dass Europa, das ohnehin schon mit Engpässen bei Erdgas zu kämpfen hat, mehr Kohle und in Ländern wie Deutschland und Schweden sogar Öl verbrennen muss, was ein weiteres Hindernis für politische Entscheidungsträger darstellt, die natürlich versuchen, den Kohlenstoffausstoß zu verringern.
Tja, und man kann hier wirklich nur empfehlen, rette sich, wer kann. Das heißt, sorgt vor auf jeder Ebene, was wir hier reininterpretieren können, auch wenn es als Verschwörungstheorie gilt, ist, dass es hier um eine orchestrierte Organisation geht und Umsetzung eines geplanten europaweiten Blackouts. Wie soll man es anders werten, als dass von oberster Ebene Anordnungen stattfinden, trotz der Grundlagen, die wir haben, trotz der Gefahren des Blackouts, trotz aller Warnungen der Experten für Energiepolitik und so weiter. Und man zieht es einfach durch ideologische Grundlagen mehr oder weniger gerechtfertigt. Also wichtig ist hier eben die Eigenvorsorge.
Ja, und ganz, ganz wichtig ist, die Augen auch aufzuhalten. Ich meine, normalerweise dürfte ja im Zuge dieses Klimawandels, dieser Klimaerwärmung der sogenannten nicht zu 2 bis 3 Grad Minus mehr kommen. Ansonsten wäre es ja eine Verschwörungstheorie der Politiker, oder?
Es ist eine Verschwörungstheorie mittlerweile. Und wer sich mit dem Klimawandel auseinandersetzt, mit der Klimaerwärmung, der kommt sowieso zu anderen Ergebnissen. Aber das ist das Problem, was man nicht einmal mehr ansprechen darf. Dann ist man nämlich ein Klimaleugner. Das kennen wir.
Ja, und ich möchte ganz kurz noch darauf hinweisen, Bloomberg geht natürlich auch noch auf die Thematik ein, was Nord Stream 2 angeht. Und ist da sehr nachdrücklich und sagt, das wird dann sozusagen Europa den Rest geben, wenn man sich da nicht einigt. Also dieses Jahr wird es sowieso nichts werden, aber von der Seite hofft man offenbar, dass da noch etwas passieren könnte. Eine Eskalation, heißt es hier, der Spannungen zwischen Kiew und Moskau könnte zu weiteren Unterbrechungen führen, wobei im Falle einer Invasion russische Gaslieferungen gedrosselt oder ganz eingestellt werden könnten. Das spekuliert man hier. Wahrscheinlich ist es eher nicht vorstellbar und es könnte ein bisschen Säbelrasseln wieder sein. Aber dass der Start von Nord Stream 2 weiter verzögert werden könnte, darüber sind sich Analysten jetzt schon einig.
Naja, und so ist die Welt. Auf jeden Fall sind wir jetzt soweit. Wir haben das ganze Thema jetzt durchgearbeitet. Ich glaube, das war sehr wichtig. Und ich bin froh, dass wenigstens die Sonne jetzt wieder rauskommt.
Also ja, genau. Hier wärmt es sich gerade wieder auf. Wir haben wahrscheinlich heute 10 Grad plus. Mhm. Das ist aber auch kein ordentlicher Winter.
Nein, das ist richtig.
Ihr Lieben, wir versuchen immer wieder, euch diese Informationen zu geben, weil diese Berichte hier verschwinden im Meer der großen, umfangreichen Mainstream-Medienberichterstattung. Und wir wünschen euch trotz all dem ein schönes Wochenende. Wir wünschen euch friedliche Gedanken. Unternehmt was mit eurer Familie. Geht raus, spielt, singt, tanzt, lacht.
Genau. Genießt das Wochenende mit einem Wort. Alles Liebe.
Bis bald zum Abendgebet.
Und jetzt kommt der Kaffee.
Du kannst es so gut. Sag nix.